Moin und herzlich willkommen zum CO2-Neutral-Podcast, dem Interview-Podcast von Fed Consulting. Wir begleiten Unternehmen auf ihrer Reise zur digitalen nachhaltigen Transformation und treffen dazu immer wieder interessante Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen, die euch inspirieren und zum Nachahmen animieren wollen. Denn wir glauben fest daran, dass eine nachhaltige Transformation nur gemeinsam gelingen kann. Da freuen wir uns hier auf den regelmäßigen Austausch mit Experten, Expertinnen. Wir, das sind wie immer Maike und ich von Fed Consulting. Maike, wie geht's dir heute?
Moin Nies, mir geht's sehr gut, vielen Dank. Ich musste gerade so einen kleinen Sprint hinlegen nach dem Mittagessen, weil ich total die Zeit verplempert habe, um ehrlich zu sein, und muss jetzt noch so ein bisschen durchschnaufen, aber ansonsten geht's mir sehr gut. Und selbst?
Ja, mir geht's auch wunderbar. Ich hatte ja noch mal kurz diesen typischen Technikaufbau, Hintag, ja. Ne? Alles wieder neu verkabelt und so.
Keine Aufnahme ohne technische Probleme am Anfang, genau. Ja.
Aber ich freue mich halt total, jetzt hier zu sein, und freue mich auch total auf unseren Gast. Ja, magst du ein bisschen erzählen, wer ist denn
da? Yes, und zwar ist Caroline Tiefenbach bei uns. Caroline ist seit 2024 Referentin für Klimaschutz im Verkehr bei der Deutschen Umwelthilfe. Vorher hast du tatsächlich eine ganz klassische Rechtslaufbahn mit Jurastudium und Rechtsreferendariat durchlaufen und wirst uns jetzt heute als Expertin mit in die Welt der Klimaklagen nehmen. Und wir sind da super gespannt drauf, mehr über die Mechanismen, vor allem auch über die Wirksamkeit zu erfahren, und hoffen natürlich auch ein bisschen, dass wir mit unserem Gespräch vielleicht hier und da auch UnternehmerInnen dazu bewegen können, oder vielleicht nehmen wir ein paar HörerInnen da auch was mit, auch dieses Thema nochmal einzuordnen, warum auch Klagen richtig und wichtig sind an ein paar Stellen. Also ich bin so gespannt und könnte jetzt schon 18 Fragen losschießen, aber erstmal, liebe Caroline, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir?
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich. Mir geht's gut. Ich war gerade ein paar Tage wandern, deshalb bin ich sehr erholt.
Ach toll.
Und mit schönen Eindrücken aus der Natur heute hier reingestartet in den Tag.
Perfekt.
Ja, wir beginnen ja immer mit der Frage, wie bist du denn eigentlich zur Nachhaltigkeit gekommen? Also Jura, Nachhaltigkeit, würdest du sagen, ja, das war schon immer so, das sind die Großeltern, das war die Schule, oder gab es ein compelling Event, oder wie war das bei dir?
Ja, bei mir war das irgendwie schon immer so ein Thema. Ich hatte, es klingt ein bisschen pathetisch vielleicht, aber ich hatte schon immer so ein bisschen so eine Sorge um die Welt, und bin schon früh immer zu meinen Eltern als Kind gelaufen, hatte schlaflose Nächte und gefragt, was ist denn, wenn die Welt untergeht, und wir müssen doch darum Sorge tragen, dass es der Welt gut geht. Dann hat das aber so wirklich erst angefangen mit den globalen Klimastreiks 2019, wo dann Fridays for Future und verschiedene Klimabewegungen so richtig aufgeploppt sind. Und da habe ich mich dann ganz viel engagiert und war vor allem bei Students for Future in Bonn, da wo ich studiert habe, aktiv. Und da haben wir so ganz viele verschiedene Projekte durchgesetzt und daran gearbeitet, dass vor allem die Universität mehr Klimaschutz umsetzt und einfach sich auch mehr mit dem Thema beschäftigt. Und von da aus hatte ich dann nach meinem ersten Staatsexamen ein Praktikum beim UN-Klimaschutzsekretariat und dann im Rechtsreferendariat, das danach kam, verschiedene Stationen mit Einblicken in Umweltrecht und auch politischen Klimaschutz. Und bin dann nach dem Referendariat zu meinem Glück bei der Deutschen Umwelthilfe gelandet. Und jetzt mache ich, wie ihr schon richtig gesagt habt, Klimaklagen und Klimaschutzthemen im Verkehrssektor.
Wie würdest du denn sagen, wenn wir direkt da mal reinspringen, wie wirksam sind denn Klimaklagen als Hebel auch für mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen? Und vielleicht, ich weiß gar nicht, muss man Klimaklage an sich vielleicht den Begriff auch nochmal einsortieren, falls du glaubst, das ist sinnvoll, auch gerne nochmal so ein bisschen, was ist denn eine Klimaklage?
Ja, das ist bestimmt keine allgegenwärtige oder universelle Definition, aber wie wir das definieren würden, ist das eine Klage, die sich auf besseren Klimaschutz richtet. Die gängigeren Klimaklagen jetzt bei uns sind zum Beispiel gegen staatliche Institutionen, als Beispiel gegen die Bundesregierung, und da richten wir uns vor allem als Grundlage für unsere Klagen auf das Klimaschutzgesetz und sagen dann, okay, hier sind Klimaschutzziele festgeschrieben, wie können wir die erreichen und wie können wir auf dem Klagewege erreichen, zu diesen Zielen zu kommen. Und wie können wir hier auch bessere Klimaschutzmaßnahmen einklagen tatsächlich? Und insofern kann man vielleicht sagen, es sind Klagen auf verbesserte Klimaschutzmaßnahmen, Klimaschutzmaßnahmenprogramme, gegen Institutionen. Vielleicht erklärt es das ein bisschen besser. Aber auch Klimaklagen gegen Unternehmen sind was, was wir in unserer Arbeit integriert haben. Und zu der Frage, ob Klimaklagen als Hebel für mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen dienen können, ja, also durchaus. Es kann ein sehr wirksames Instrument sein, insbesondere wenn Unternehmen freiwillige Selbstverpflichtungen nicht einhalten oder die nicht ambitioniert genug sind oder politische Rahmenbedingungen nicht ausreichen oder auch von Unternehmen einfach Greenwashing betrieben wird. Ja, ihr könnt gerichtliche Entscheidungen eben klare rechtliche Rahmenbedingungen setzen und deutlich machen, dass Klimaschutz und Umweltschutz nicht nur eine moralische Pflicht ist, sondern auch juristisch einklagbar eine Verantwortung ist. Und auch auf dem Weg, unabhängig davon, was jetzt am Ende von so einem Gerichtsverfahren steht, kann ja auch das Verfahren als solches schon zu Diskussionen in der Gesellschaft anregen, zu Diskussionen der Politik anregen und einfach eine Debatte auslösen, was hat denn auch ein Unternehmen für eine Verantwortung für das Klima? Und das ist ja auch eine ganz wichtige Diskussion. Und ein Beispiel dafür sind unsere Klimaklagen gegen große deutsche Unternehmen wie BMW und Mercedes-Benz. Und auch da, diese Klagen sind jetzt nicht einfach nur Protest der DOH gegen diese Unternehmen, sondern wir wollen damit erreichen, dass tatsächlich konkret Emissionsreduktion nach dem Paris-Abkommen durchgesetzt wird. Und dass diese Unternehmen also ihre CO2- und CO2-Äquivalent-Emissionen reduzieren müssen. Und wie gesagt, erhöht diese Klageerhebung als solche ja schon den öffentlichen Druck auf das Unternehmen und auch die Notwendigkeit, das Geschäftsmodell mal kritisch zu hinterfragen und eine echte Transformation anzustoßen. Wobei man natürlich auch da immer sagen muss, Klimaklagen sind natürlich nicht die alleinige Lösung jedes Problems. Es gibt auch andere notwendige Hebel und politische Maßnahmen sind natürlich erforderlich, aber es ist eben ein komplementäres Mittel, wo diese Maßnahmen vielleicht zu kurz greifen oder zu zögerlich sind. Und am Ende ist es ein Hebel, klimaschädliche Geschäftsmodelle einzudämmen oder auch einer gewissen Verantwortungslosigkeit entgegenzugehen.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es ja auch eben die Awareness durchaus erhöht. Ja, also jetzt halt dann irgendwie auch bei den entsprechenden Unternehmen, das natürlich auch dann irgendwie auf die Führungsebene bringt und darüber natürlich auch, halt dann auch die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sich auch um diese Themen gekümmert wird, oder? Wie nimmst du das wahr?
Ja, also das ist natürlich schön, wenn es so ist. Also ich denke, es ist einfach ein weiterer Mechanismus oder eine Möglichkeit, wie sowas mehr ins Bewusstsein der allgemeinen Bevölkerung irgendwie gerät und darüber, weil es eben zum Beispiel in den Medien dann darüber berichtet wird, die Deutsche Umwelthilfe klagt jetzt gegen Mercedes oder die Deutsche Umwelthilfe klagt gegen BMW, dass sich dann dazu zumindest das Unternehmen äußern muss und sagen muss, okay, hier ist jetzt diese Klage und selbst wenn sie anderer Rechtsauffassung sind, sich dazu verhalten müssen, wie sieht es denn gerade aus mit dem Klimaschutz im Unternehmen? Was sind denn die nächsten geplanten Schritte? Und deshalb ist es ja sicherlich dann auch für die Führungsriege oder für die, die da was zu sagen haben im Unternehmen, schon ein Einflussfaktor, ob sie wollen oder nicht. Und wir hoffen, dass das dann eben zu einem guten Ergebnis führen kann, dass wir diesen Diskurs anstoßen.
Wie läuft denn so eine Klage ab? Magst du uns da mal so einen Einblick geben? Also das geht also die Frage ist ja, gegen wen klagt man oder wie klagt man? Das hat ja sozusagen unterschiedliche Ebenen.
Ja, generell ist es natürlich eine strategische Überlegung, ob wir klagen, wo wir klagen, gegen wen wir klagen. Und das hängt unter anderem natürlich davon ab, ob wir dann Aussicht auf Erfolg sehen, aber auch, wie groß der Hebel ist für so eine Klage. Am Ende wird ja Recht überall gebrochen, leider. Und wenn wir uns jetzt auch anschauen, dass es ja eine rechtlich einklagbare Verantwortung gibt, Klima und Umwelt für zukünftige Generationen zu schützen und diese Verantwortung häufig nicht wahrgenommen wird, dann ja, muss man natürlich irgendwie priorisieren, was sind jetzt hier Fälle oder was sind hier mögliche Ansatzpunkte, um zu sagen, hier ist eine Klage sinnvoll und hier könnten wir vielleicht auch erfolgreich sein. Und da ist es erstmal so das, woran wir, oder das habe ich ja eben schon so ein bisschen angesprochen, dieses grundlegende Recht zukünftiger Generationen auf Freiheitssicherung. Das wurde von, das ist dieses recht so sperrige Begriff der intertemporalen Freiheitssicherung, welches das Bundesverfassungsgericht im Klimabeschluss 2021 begründet hat. Und das besagt erstmal, dass ein Grundrecht besteht, also ein anerkanntes Verfassungsgut, was es verbietet, dass man die Einsparung an Treibhausgasen einfach immer weiter in die Zukunft verlagert und damit die Freiheiten zukünftiger Generationen dann immer weiter einschränkt. Und nach dem Bundesverfassungsgericht muss sich hier grundsätzlich an den Pariser Klimazielen orientiert werden, also an einer Begrenzung des Temperaturanstiegs auf möglichst unter 1,5 und deutlich unter 2 Grad. Und das vorab gesagt ist dann bei einer Auswahl von Klagen gegen private Akteure so ein bisschen die Problematik, dass, oder nicht nur ein bisschen, das ist eine grundlegende rechtliche Frage, wie man dann diese Verantwortung denn überhaupt einklagen kann gegen Privatakteure. Und Grundrechte und verfassungsrechtliche Schutzpflichten binden erstmal nur den Staat. Also deshalb diese etablierten Grundsätze des Bundesverfassungsgerichts können uns gegen unsere Klimaklagen, bei unseren Klimaklagen gegen die Bundesregierung dann zum Beispiel helfen. Und dann können wir uns auf diese Verantwortung stützen. Aber jetzt ist es schwieriger, eine Klage gegen einen Unternehmen zu strukturieren oder zu konzipieren auf dieser Grundlage. Also wie können wir dann gegenüber dem Unternehmen so eine Verantwortung einklagen? Also das ist erstmal die grundlegende Schwierigkeit, so das wie. Aber das Ob war uns dann relativ klar in diesen Fällen gegen zum Beispiel BMW und Mercedes, weil auch Unternehmen und gerade Großunternehmen wie BMW und Mercedes aus unserer Sicht eine erhebliche Verantwortung tragen. Die stoßen viele Emissionen aus, sind große Unternehmen und auch durch das unternehmensspezifische Produkt Fahrzeug, was ja einfach über den ganzen Lebenszyklus immer wieder und viele Emissionen ausstößt, sollte es auch möglich sein, diese Unternehmen eine gewisse Verantwortung zu nehmen. Und dann haben wir uns damals überlegt, okay, wie sieht das denn aus im deutschen Verkehrssektor mit den Akteuren und gerade im Verkehrssektor, wo ja wirklich deutlich zu viele Emissionen immer noch ausgestoßen werden und eine Verbesserung nicht so richtig in Sicht ist. Und da haben wir uns dann mit Greenpeace zusammengesetzt und haben uns ein paar Player angeschaut, welche erhebliche Emissionen eben ausstoßen und kamen dann dazu, dass wir gegen BMW, Mercedes und VW Klageverfahren einleiten. Und Greenpeace hat dann die Klage gegen VW übernommen und wir gegen BMW und Mercedes. Und auch um diese Verantwortung mal vielleicht zu quantifizieren, in dem zweitinstanzlichen Urteil gegen BMW hat auch das Gericht selbst bestätigt, dass BMW für 0,2% circa der weltweiten Emissionen verantwortlich ist. Also wirklich ein quantifizierbarer Betrag und kann man sich ja schon mal überlegen, das ist ja ganz schön viel, 0,2% ein Unternehmen, das ist schon ordentlich für alle weltweiten Emissionen. Und ja, wie gesagt, deshalb ist eben die Verantwortung immens und deshalb auch, also das Potenzial, Emissionen zu senken, ist auch immens. Deshalb ist es aus unserer Sicht zentral, dass hier was angestoßen wird. Zum Beispiel kann ja gerade die Autoindustrie durch eine beschleunigte Umstellung auf E-Fahrzeuge Emissionen, die aus der Verbrennung von Kraftstoffen herrühren, einsparen. Also hier gibt es Möglichkeiten. Und wie bereits gesagt, sehen wir gleichzeitig im Verkehrssektor passiert einfach gar nichts oder wenig bei der Emissionseinsparung. Verbesserung ist kaum in Sicht. Es passiert politisch zu wenig. Die Unternehmensseite macht zu wenig. Derzeit manipuliert die Autoindustrie leider sehr lautstark den Ausstieg aus dem Verbrennermotor auf EU-Ebene. Aber auch damals war schon klar, hier passiert nicht schnell genug der entsprechend benötigte Wandel im Verkehrssektor. Und deshalb haben wir uns entschieden, nicht nur politisch und gesellschaftlich das Thema auf die Tagesordnung zu bringen, sondern hier im Klagewege Druck auszuüben, einfach auf die beiden besagten Autohersteller. Genau, und jetzt ist es derzeit die Situation, dass wir noch nicht durch sind mit den jeweiligen Verfahren. Wir erwarten ein letztinstanzliches Urteil, jeweils gegen BMW und gegen Mercedes. Und vielleicht nochmal so ein bisschen zu der Konstruktion von der Klage jetzt in dem Fall. Es ist eine privatrechtliche Klage. Es ist ja keine Klage auf Schadensersatz, sondern es ist eine sogenannte Unterlassungsklage. Also die Unternehmen sollen nach unserem Klageantrag verpflichtet werden, gewisse Handlungen zu unterlassen. Und das stützt sich auf den sogenannten Beseitigungs-Unterlassungsanspruch nach dem Paragraphen 1004 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. In Verbindung damit das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Und das ist jetzt dieser Punkt, den ich schon angesprochen hatte. Über diesen Paragraph 1004, den Unterlassungsanspruch, kann ich Grundrechte mit reinbringen in die Abwägung. Und so kann man über diese Konstruktion über Ecken sozusagen dann doch die Berücksichtigung von Grundrechten in einem privatrechtlichen Verfahren begründen. Und hier ist unsere Argumentation dann eben, dass die Geschäftstätigkeiten von B&W und Mercedes die Freiheitsrechte, die Verfassungsrechte gewährleistet sind, verletzen. Vor allem, wenn sie nach 2030 weiterhin Verbrennungsmotoren verkaufen, damit einen erheblichen Teil des Emissionsbudgets aufbrauchen und diese Fahrzeuge dann ja auch noch eine ganz, ganze Weile fahren. Und gerade vor dem Hintergrund dessen, was das Bundesverfassungsgericht ja gesagt hat, dass wir nicht alles in die Zukunft verschieben dürfen und dann nicht in Zukunft die Generation dastehen und noch viel strengere Maßnahmen erdulden müssen, ist da die Argumentation, diese erheblichen Belastungen für die Zukunft schon jetzt zu vermeiden.
Spannend, okay, jetzt habe ich das auch sozusagen, diese Herleitung ist nochmal total interessant, wie man dann überhaupt zu so einer Grundlage auch kommt, dann da auch in die Aktion zu gehen. Ne? Und du hast es erwähnt, jetzt mit dem Urteil, mit dem Anteil an der globalen Erderwärmung dann jetzt von Mercedes. Es gab jetzt auch das Urteil zu RWE, dass sie 0,47% der globalen Erderwärmung verantworten. Das finde ich auch enorm, wenn wir so in den Energieerzeugersektor schauen. Und wir haben ja, und das ist ja ganz spannend, jetzt auch diese Einschätzung vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag, der ja gesagt hat, dass Staaten, die vom Klimaschäden betroffen sind, ein Recht auf Entschädigung durch Industrienationen haben könnten. Und das ist natürlich auch nochmal super interessant. Und also man könnte ja so rauslesen, dass so ein bisschen diese Wende eigentlich jetzt ist, dass mehr die Verursacher von Klimaschäden jetzt tatsächlich auch zur Verantwortung gezogen werden. Ist das so? Also unterstreichst du das? Ist das auch die Entwicklung, die du siehst? Und wie kann man sich hier dann aus Unternehmenssicht auch aufstellen? Also was sollte man dann jetzt beachten?
Ja, super spannende Verfahren beziehungsweise Gutachten im Fall vom Internationalen Gerichtshof, die du da ansprichst. Und definitiv sind gerade ganz viele spannende und vielversprechende Entwicklungen auch zu beobachten, würde ich sagen. Gerade diese beiden Punkte, die du angesprochen hast. Also das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs hat weltweit, international, völkerrechtlich ein positives Signal für den Klimaschutz ausgesendet. Und auch das Urteil im Fall RWE des Oberlandesgerichts Hamm, das war jetzt auch dieses Jahr im Mai 2025, hat gezeigt, dass auch eine Haftung vom Privatsektor eingeklagt werden kann. Und das unterstreicht auch das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs. Grundsätzlich erstmal, bisher hat man das jetzt nicht so flächendeckend gesehen als Tendenz der Gerichte. Also sie sind auch schon häufig zurückhaltend. Also jetzt wieder zu unseren Verfahren gegen BMW und Mercedes zum Beispiel. Da haben wir in den ersten beiden Instanzen noch keinen Erfolg gehabt, weil die Gerichte hier jeweils da noch nicht die ausreichende Verantwortung gesehen haben. Und jetzt zum Beispiel im Fall von BMW, dass die Argumentation war, ja, das sind jetzt 0,2% der weltweiten Emissionen, wofür BMW verantwortlich ist, aber das ist noch zu gering, um sie jetzt zur Rechenschaft zu ziehen in dem Fall. Es ist ja immer ein individueller Prozess. Und da wurde auch die Frage aufgeworfen, ob nicht diese selektive Verursachung von Emissionen so ein bisschen das Problem ist. Also hier verursacht ein Unternehmen Emissionen, hier verursacht ein Staat Emissionen. Also es ist ein Gemisch aus vielen Emissionsquellen sozusagen. Und wer kann jetzt hier die Verantwortung tragen? Und da sehen wir jetzt aber zum Glück so ein bisschen positivere Entwicklung, die sich hoffentlich weiter fortsetzt, weil das OLG Hamm jetzt in dem RWE-Verfahren, das war ja vielleicht nochmal zum Hintergrund, das war ein Landwirt aus Peru, der gegen RWE, also gegen ein deutsches Unternehmen geklagt hat. Und das war begleitet von der NGO Germanwatch, ein ganz öffentlichkeitsträchtiges Verfahren. Und da wurde jetzt im Mai 2025 das Urteil gefällt. Der Kleinbauer hat leider verloren. Es wurden aber trotzdem ganz wichtige Grundsätze in diesem Urteil etabliert vom OLG. Und darin wurden unter anderem auch wichtige Entscheidungen zu Verantwortung von Unternehmen getroffen. Das OLG sagt darin, dass RWE, wie du gesagt hast, für 0,47% der globalen Erderwärmung verantwortlich ist und führt dann aber noch lange in so einem sogenannten obiter dictum aus, also ein bisschen so ein, ja, eine grundsätzliche Abhandlung von, was wir auch noch zu dieser Rechtsfrage sagen wollten, dass große Emittenten durchaus haftbar gemacht werden können für die Folgen der Klimakrise und auch, dass die betroffenen Menschen finanziell unter Umständen, je nach Einzelfall immer, entschädigt werden können. Und dafür sei ein sogenannter wesentlicher Beitrag erforderlich des Unternehmens an der Erderwärmung, aber diese 0,47% seien zumindest ausreichend, wobei jetzt da keine klare Grenze definiert wurde. Es spielt außerdem nach diesem obiter Diktum des Oberlandesgerichts auch keine Rolle, dass RWE nicht der einzige Verursacher des Klimawandels ist. Also eine Verantwortung kann auch verhältnismäßig aufgeteilt werden. Von daher ist das definitiv ein spannender Aspekt für unser Verfahren gegen die Autobauer, weil das ja noch von der Vorinstanz anders gesehen wurde. Vielleicht werden Sie sich ja an dem Oberlandesgericht Hamm etwas orientieren in der letzten Instanz. Und jetzt dann noch der Punkt des Gutachtens des Internationalen Gerichtshofs. Das kam jetzt am Juli 2025, auch als bahnbrechend beschrieben, eingeschätzt, das Gutachten, weil es eben im Endeffekt die Stimme des obersten UN-Gerichts ist und damit die oberstrechtliche Einschätzung eigentlich für das Völkerrecht. Und danach sind Staaten völkerrechtlich verpflichtet, das 1,5-Grad-Limit des Paris-Abkommens einzuhalten, möglichst, und aus fossilen Brennstoffen auszusteigen und Emissionen, soweit es geht, zu senken, also mit größtmöglichem Ehrgeiz. Und dabei muss der Staat auch private Akteure regulieren. Kann also nicht sagen, ach ja, was die Unternehmen machen, da können wir jetzt leider nichts dafür. Und das wird in der Zukunft auch interessant sein für die Orientierung von unter anderem nationalen Gerichtsverfahren und für die Frage, wie weit muss denn der Staat überhaupt eingreifen bei der Regulierung privatrechtlicher und von Unternehmensaktivitäten. Insbesondere, wenn das im Endeffekt ein fossiles Geschäftskonzept ist. Also da kann sich der Staat nach diesem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs jetzt nicht einfach aus der Verantwortung nehmen. Ja, und mal schauen, was das jetzt in Zukunft so bringen wird. Es ist ein definitiv positives Signal, dass eben Großemittenten auch zur Verantwortung gezogen werden, insbesondere wenn sie eben ähnlich emittieren wie einzelne Staaten. Und ja, Privatpersonen und andere kleine Staaten können nach dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs darauf basierend auch wirklich Entschädigungen und Schadensersatz verlangen. Und ja, meine Hoffnung ist, dass die Gerichte das jetzt unter anderem zum Anlass nehmen und mutig nationales und Völkerrecht durchsetzen, anstatt vielleicht Sorge zu haben, einen zu starken, in Anführungsstrichen, Präzedenzfall zu schaffen.
Total interessant. Wenn ich das mal aus einer Unternehmerperspektive jetzt betrachte, was würdest du den Unternehmen denn raten bzw. wünschen, damit es gar nicht erst zu so einer Klage kommt? Ich meine, das kostet ja auch Zeit, Aufwand, Fokus. Wie viel Verantwortung siehst du denn bei den Unternehmen? Und und dann haben wir natürlich immer noch, klar, haben wir den staatlichen Akteur, haben wir immer noch Regulierung halt mit dabei. Wie siehst du denn da halt dann eigentlich die Welt?
Also jedes Unternehmen hat aus meiner Sicht eine Verantwortung. Und auch jetzt ganz persönlich gesprochen ist meine Sicht, wenn ich am Markt teilnehme und mich darin ja auch entfalten darf und Einnahmen erwirtschaften darf, habe ich eine Verantwortung zu tragen. Und das Mindeste muss da sein, dass ich nicht eigentlich faktisch einen Trümmerhaufen für zukünftige Generationen hinterlasse. Das heißt, Geschäftsaktivitäten eines jeden Unternehmens müssen immer zumindest vereinbar sein mit Klima und Umwelt. Sonst kann man ihre Berechtigung schon etwas in Frage stellen. Wie gesagt, also ich nehme was, dann muss ich auch gewisse Rahmenbedingungen einhalten und ich muss auch gewisse Rücksichtnahmepflichten einhalten. Die Situation, die wir gerade haben, ist ja eher, dass es, was Klima und Umwelt angeht, schon 11:55 geschlagen hat. Insofern wäre es natürlich am schönsten, dass jedes Unternehmen seine Verantwortung da aus sich heraus selbst erkennt. Und es wird niemals so sein, dass jedes Unternehmen von sich aus möglichst viel und möglichst weitreichend Emissionen reduziert. Und deshalb ist Regulierung natürlich wichtig. Und es wird nicht ohne Regulierung gehen, gerade wenn mit Klimaschutzmaßnahmen oder Emissionsreduktionsmaßnahmen teilweise langfristig oder zumindest anfänglich Mehrkosten einhergehen und dann auch noch das derzeitige Klima vielleicht nicht, wie es ja leider gerade zu beobachten ist, nicht so sehr pro Umwelt und Klima ist. Also eine Zeit lang hatte man das Gefühl, es wurden ganz viele Dinge versprochen und ja, wir werden alle klimaneutral und wir machen da was. Und da war dann schon auch irgendwie ein gewisser Drive drin. jetzt ist es nicht mehr das In-Thema augenscheinlich. Und wir sehen, dass viele zurückrudern. Das sieht man jetzt zum Beispiel gerade auch in der Autoindustrie leider. Große Versprechungen und jetzt plötzlich, ich glaube auch Zitate von CEOs von verschiedenen Automobilherstellern in den letzten Jahren, die sich ganz klar zum Umstieg auf rein Elektro, teilweise schon ab 2030 oder 2035, bekannt haben. Und dann hören wir dieses Jahr und Ende letzten Jahres hören wir plötzlich eine Rolle rückwärts. Also deshalb, ja, Regulierung braucht es trotzdem und die Eigenverantwortung können wir nur versuchen, durch Appelle zu stärken. Aber wie gesagt, die Regulierung darf dann auch nicht fehlen.
Nee, total. Und auch, um da mal kurz auch vielleicht hier und da auch nochmal aus Unternehmenssicht, eine Regulierung gibt natürlich auch eine gewisse Planbarkeit und Planungssicherheit nach vorne. Ne? Kann ich auch zu teilen hier und da mir das auch gut vorstellen, dass das helfen würde. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt auch ganz viel Bewegungen, wenn wir in den EU Green Deal und die ganzen Direktiven, die abgeleitet wurden, die jetzt auch wieder abgeschwächt wurden, zu teilen. Also wenn es dann auch immer wieder hin und her geht, hilft es halt auch nicht, muss man sagen. Und das gibt mir so ein bisschen die Brücke auch nochmal auf eine andere Perspektive, wenn wir jetzt wieder auf uns VerbraucherInnen schauen. Gerade mit der Green Claim Directive sollte ja eben auch dieses Thema so ein bisschen Greenwashing angegangen werden, dass auch besser ausgeschrieben werden sein muss. Was ist jetzt da wirklich drin und wie ist das einzuordnen? Die wackelt ja jetzt auch weiterhin irgendwie. Ich weiß aber, dass ihr in dem Thema auch immer wieder aktiv seid. Wann werdet ihr denn hier aktiv und aus welchen Gründen?
Genau, da haben wir auch einiges. Einiges laufen bei uns, das ist schon länger. Das ist vielleicht auch nochmal ganz gut, um vielleicht zu erklären, wie es abgrenzbar ist von Klimaklagen. Also das würde ich jetzt mal grob als Greenwashing-Klagen übertiteln. Und da geht es eher um die Verbrauchersicht. Also werden VerbraucherInnen getäuscht und nicht direkt auf eine Klage zu mehr Klimaschutz, sondern stellt ihr das, was ihr angeblich für den Klimaschutz macht, auch wirklich richtig dar. Und da sind wir seit 2004 klagebefugter Verbraucherschutzverband. Und was wir da machen, ist zum Beispiel Webseiten prüfen, ob Infos fehlen, ob Infos irreführend oder falsch sind, damit eben die KonsumentInnen informierte Kaufentscheidungen treffen können. Und das basiert auf zum Beispiel dem Paragraph 5 des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb. Und der besagt eben, dass man in der Werbung nicht Aussagen treffen muss und keine Aussagen, die dann am Ende an den Konsumenten zu einer Kaufentscheidung verleiten, die aber gar nicht zutreffend waren. Und wie wir da am Ende die Verfahren auswählen, das kommt immer so ein bisschen darauf an, auf den Einzelfall. Es geht da um die sogenannte Billigkeit, also wäre das jetzt eine unbillige Härte? Wie groß ist das Unternehmen? Was ist die Marktrelevanz? Ist hier schon öfter verstoßen worden? Wie schwer ist der Verstoß? Das sind so Orientierungspunkte. Und dann gehen wir dann so vor, dass wir so eine Art versuchen zu erreichen, dass das Unternehmen eine Unterlassungserklärung abgibt und eben auch die entsprechenden Inhalte dann zum Beispiel auf der Webseite anpasst. Ja, und wenn das alles so mit Appellen dann erstmal nicht klappt oder wenn diese Unterlassungserklärung nicht unterzeichnet wird, dann kann das dann eben vor Gericht landen. Wobei man sagen muss, dass wir da wirklich fast alle Verfahren vor den gerichtlichen Verfahren dann auch gewinnen. Es gab jetzt vielleicht einmal als Beispiel, dass man sich vorstellen kann, worum es da bei diesen Klagen oder bei diesen Verfahren gehen kann. Es gab jetzt einen Erfolg, wir hatten einen Erfolg gegen Apple, weil sie ihre Apple Watch als klimaneutral beworben haben. Und da hat das Gericht gesagt, das dürft ihr so nicht sagen. Da ging es unter anderem darum, dass nicht gesichert war, also die Klimaneutralität wurde unter anderem mit Kompensationsprojekten, also Kompensation von CO2 durch zum Beispiel Aufforstung begründet. Und das konnte eben nicht nachgewiesen werden, dass tatsächlich die Kompensation in dem Umfang erfolgt. Und deshalb darf das jetzt nicht mehr einfach so als klimaneutral beworben werden. Das sind so unsere Verbraucherschutzklagen. Als weiteres Standbein oder als weiterer Bereich der deutschen Umwelthilfe.
Wenn du jetzt mal so schaust, guckst du ja natürlich eben viel drauf, auch auf andere Klagen, andere Institutionen. Ne? Wir hatten ja da halt dann irgendwie German Watch und so weiter und so fort. Wenn du jetzt mal auf diesen Nachhaltigkeitssektor schaust, welche Akteure inspirieren dich denn? Also, und wen würdest du da jetzt einfach auch mal kontaktieren, wenn du halt eine Frage hast? Also wo sagst du, okay, cool, dass es die Person gibt?
Oh ja, das ist eine gute Frage. Also du hast ja schon andere NGOs angesprochen. Tatsächlich ist es so, dass ich ganz viele total kluge KollegInnen in anderen NGOs habe, in der eigenen, also bei uns auch im Haus, und immer total begeistert und überrascht, manchmal auch echt überrascht bin, wie viele Leute so ein tiefgehendes Wissen haben über die Jahre angehäuft und aber auch begleitet von einer ganz großen Motivation fürs Thema. Und da habe ich dann meine verschiedensten Telefonjoker in anderen NGOs, in wissenschaftlichen Instituten. Ja, es kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Fragestellung an, aber eigentlich gibt's immer irgendwen, der da schon lange zu arbeitet, und besonders im Zweifel, selbst wenn die Person die Antwort nicht weiß, weiß wer die Antwort weiß. Und so komme ich eigentlich da ganz gut zurecht.
Schön, also habt ihr schon so ein Netzwerk, das ihr auch wirklich nutzt und euch untereinander auch austauscht. Du hattest ja das erwähnt mit, wir haben uns dann entschieden gegen dieses Unternehmen und Greenpeace gegen jenes. Also ihr seid da, ja, es klingt so, als seid ihr da wirklich viel im Austausch auch.
Ja, definitiv. Wir sind da im Austausch und arbeiten da zusammen. Teilweise natürlich macht auch jeder seine eigenen Projekte, aber wir sind da im regelmäßigen Austausch mit den anderen Verbänden, definitiv.
Cool. Ja, Caroline, vielen lieben Dank für deine Einsichten und deine Zeit. Ich finde das total interessant, und genau, es ist einfach auch nochmal ja eine Säule in dem ganzen Thema rund um, wie können wir nachhaltiger werden, wie können wir uns der Klimakrise stellen. Für dich nochmal die Gelegenheit am Ende, was sollen denn die HörerInnen jetzt wirklich nochmal mitgenommen haben nach den 30 Minuten, die wir sprechen? Was möchtest du nochmal irgendwie unterstreichen oder loswerden?
Vielleicht, weil das ja eher ein unternehmensbezogener Podcast hier ist, finde ich immer, dass der Aspekt manchmal ganz unterschätzt wird, dass der Wandel ja von innen auch kommen kann. Und wir ja zum Beispiel jetzt als Deutsche Umwelthilfe, wir würden ja am liebsten gar nicht klagen müssen. Also wir würden ja am liebsten sagen, ey, es braucht unsere Klagen gar nicht, weil die Unternehmen machen das schon von selber. Und ja, vielleicht, wenn jetzt eine Person den Podcast hört und sich fragt, vielleicht kann sich jede Person einfach mal fragen, was stört mich denn an meinem Unternehmen, oder was könnte mein Unternehmen in Klima- und Umweltsicht noch besser machen, und kann ich da nicht einfach mal nachfragen? Zum Beispiel, hat vielleicht das Unternehmen noch nicht auf 100% erneuerbaren Strom umgestellt? Oder gibt es noch Inlandsflüge in dem Unternehmen, und man fragt sich, warum eigentlich? Und ich denke, es kann bestimmt einen Unterschied machen, wenn ich mal nachfrage, und vielleicht haben auch noch 10 andere davor nachgefragt, warum das denn eigentlich so ist bei uns intern. Und wenn dann doch genug Leute das Thema mal auf den Tisch gebracht haben, kann sowas, denke ich, auch einen Einfluss haben. Und deshalb, ja, vielleicht so ein bisschen der Appell, dass selber, wenn man Lust hat, so ein bisschen aktiv zu werden, das auch einfach mal versucht und vielleicht dann ja ein kleines internes Klimaerfolgserlebnis im Unternehmen feiert.
Sehr schöner Appell am Ende. Ich glaube, das können wir genauso stehen lassen, oder?
Ja. Ja, vielen Dank, Caroline. Super interessant, und viel Erfolg weiterhin auf dem Weg.
Ja, ganz viel Erfolg. Bis dahin.
Danke, euch auch. Bis dann.
Ja, Nies, wir haben mit Caroline gesprochen, die Klimaklagen für die Deutsche Umwelthilfe initiiert und umsetzt und so. Was nimmst du mit?
Ich finde ja die Arbeit der Deutschen Umwelthilfe, die beobachte ich schon eine ganze Zeit lang sehr interessiert, ja. Und ich sehe ja halt dann wie auch immer, dass ja die auch in unterschiedlichen Bereichen immer wieder so als die Bösewichte halt irgendwie dargestellt werden. Also sozusagen so nach dem Motto, es wäre ja alles viel einfacher und der deutschen Wirtschaft würde es viel besser gehen, wenn es die Deutsche Umwelthilfe nicht gäbe, weil die sozusagen streuen uns ja überspitzt gesagt immer Sand ins Getriebe. Und gleichzeitig sehe ich ja das als eine total wichtige Aufgabe halt in der Bian. Nämlich halt irgendwie dieses geltende Recht. Wie häufig fragt man sich immer, warum braucht solche Organisationen überhaupt? Mhm. Geltendes Recht, ja, was ja unterschiedlich auch aufgefasst werden kann. Dort halt irgendwie diese Position der Umwelt quasi halt irgendwie auch tatsächlich durchzusetzen, weil die ja eigentlich eben erstmal so keine Lobby hat, ja, sozusagen. Also wer kämpft denn für die Umwelt? Und insofern finde ich das total wichtigen Akteur. Und ich denke auch, nochmal einen rausgesucht, dass halt diese ja, insgesamt das halt total wichtig und auch zielführend für die Unternehmen, für die Bundesrepublik, aber auch im Wettbewerb und so weiter ist hier. Auch wenn es erstmal unbequem ist, ist ja klar, das ist halt irgendwie sozusagen, das Veränderung, ja, ist ja immer nervig, ja, aber es braucht ja auch häufig halt irgendwie die Menschen, die immer wieder den Finger in die Wunde legen, und da muss man sich damit auseinandersetzen, dann werden die Themen halt wieder graced. Also insofern nehme ich das halt dann irgendwie mit und freue mich bei aller Kritik total, dass es die Deutsche Umwelthilfe gibt, und finde das wirklich eine wichtige gesellschaftliche Rolle. Und deswegen war es total interessant für mich, da mal einen Einblick zu bekommen. Wie geht's dir?
Ja, also ich finde es super spannend. Also ich finde, man kriegt ja das mit den Klagen oder Gutachten immer irgendwie dann durch die Presse mit, was da auch in Den Haag dann beschlossen wurde. Das ging ja wirklich auch durch alle Medien und so. Und es war nochmal interessant halt zu hören, okay, wer steht da so dahinter dann? Wie werden diese Entscheidungen getroffen? Und ist ja auch sehr viel strategisch, wie sich das eben auch ausgesucht wird und so. Das fand ich irgendwie super interessant. Und dass da auch eben auch zusammengearbeitet wird mit anderen NGOs und das eben auch so Joint Forces mäßig, also super interessant, und ich glaube, das braucht's, und ich glaube, es braucht auch hier und da wahrscheinlich noch mal ein paar Urteile, ein paar Rechtsprechungen, und man kann das ja auch positiv framen, um ja auch diesen Rahmen weiter auszuarbeiten, den es irgendwie braucht zwischen unternehmerischer Eigenverantwortung, politischen Regularien und eben der Rechtsprechung sozusagen, damit man eben auch weiß, worin kann ich mich bewegen. Und deswegen, glaube ich, ist das eigentlich total sachdienlich, was hier passiert, und gibt ja am Ende auch wieder Orientierung. Und wenn es nur aus einer Risikosicht ist, ich habe nämlich keine Lust, dass die DOH eine Klage gegen mich einreicht, dann weiß ich ja aber, okay, dann muss ich halt mal gucken, was habe ich für Maßnahmen, sind die legit und was behaupte ich nach draußen, kann ich das eben auch sozusagen am Ende stehen, was ich behaupte.
Ja, total. Und eben auch diese beiden Aspekte sind halt eben interessant, ne? Also das eine ist ja wirklich Verbraucherschutz. Mhm. Das andere ist halt aber auch eben die Umweltklagen oder die Klimaklagen. Mhm. Dass es eben auch nochmal zwei unterschiedliche Aspekte sind, und beide halt irgendwie total wichtig. Ich finde es halt wirklich, wirklich spannend, wirklich interessant. Ich finde auch Caroline halt dann irgendwie interessant. Ich finde auch interessant, dass eben auch, wie sie ja sich auch ursprünglich engagiert hatte bei den Fridays for Future in Bonn, Students for Future, eben auch die, wie viel kluge Menschen dann halt irgendwie auch aus dieser Bewegung hervorgegangen sind. Das begegnet mir ja auch immer wieder. Und ja. Also insofern viel Erfolg wünsche ich dir, Caroline, und der Deutschen Umwelthilfe.
Alright. Das hat wieder Spaß gemacht, Nils. Und ich freue mich auf die nächste Folge, die wir haben.